Lärm ist auf jeden Fall ein Geräusch, das Menschen in bestimmten Situationen stört, beunruhigt und einfach auch ärgerlich macht.
Lärm ist vor allen Dingen bedeutungslose Schallereignisse. Also Schallereignisse, die jetzt keine sprachliche Bedeutung tragen, die keine musikalische Bedeutung tragen, die nicht irgendwelche Orientierungsfunktionen haben, sondern die also asignifikant, bedeutungslos sind.
Jens-Gerrit Papenburg, Musik- und Klangforscher an der Universität Bonn und Kai-Ove Kessler, Autor des Buches »Die Welt ist laut«. Lärm kann ein Presslufthammer sein oder ein gehörverletzender Sinuston, aber auch das Tropfen eines Wasserhahns. Was Lärm also eigentlich ist, das liegt immer in den Ohren des Hörers.
Lärm physikalisch ist die Ausbreitung von Schallwellen im Raum.
So Kai-Ove Kessler. Und wo Lärm ist, ist meist auch Leben. Begann nicht alles mit großem Getöse, mit einem Big Bang?
Also physikalisch zu sagen, der Urknall war der erste Lärm in der Welt, ist ja falsch, weil wir jetzt wissen, dass damals erst Raum und Zeit und Massen und so weiter benötigt wurden, um Schallwellen zu transportieren.
Kein Knall also, aber doch gewaltige Druckwellen, die durchs Universum liefen. Anfang der 2000er Jahre reproduzierte der US-amerikanische Physiker John Cramer das Echo dieses Urbrummens in einem Tonsignal von 100 Sekunden Länge. Am Anfang also war...
Evolutionsbedingt hat Lärm eine ganz wichtige Rolle gespielt. In vorgeschichtlichen Zeiten waren Lärmereignisse ja sehr selten, muss man sagen. Und wenn Lärm auftauchte, dann war meistens irgendetwas außergewöhnlich. Also bei Gewitter, wenn Blitze einschlugen, das Brüllen eines Tieres, das Schreien eines Menschen. Wenn Lärmereignisse auftraten, dann war irgendetwas nicht in Ordnung. Und das hat sich wohl auch sicherlich im kollektiven Gedächtnis der Menschheit erhalten.
So lässt sich die Menschheitsgeschichte auch als eine Geschichte des Lärms erzählen. Jede Epoche hat ihren eigenen Klang. Das zeigt nun der Journalist und Schlagzeuger Kai-Ove Kessler in seinem großartigen Buch »Die Welt ist laut«. Der Mensch also lärmt. Er schlägt mit Knüppeln gegen Bäume, um wilde Tiere und Feinde zu vertreiben. Und vermutlich entdeckt er eines Tages dabei den Rhythmus, die magische Kraft des Beats. Aus Lärm entsteht Musik.
Lärm, das wissen wir alle, war für die Generation unserer Eltern und Großeltern in dem Moment, wenn Musik elektrisch wurde, wenn sie aus Lautsprechern kam.
Also E-Gitarren-Feedbacks beispielsweise, die ja auch immer wieder als Störung erlebt werden.
Ergänzt Jens-Gerrit Papenburg, Professor für Sound Studies in Bonn und Experte für Listening Devices.
Aber es gibt ja nun auch viele prominente Beispiele, gerade in der Geschichte der Rockmusik, wo diese Feedbacks, diese Form von Störungen ja als ästhetische Ereignisse gesucht worden sind. Aber dann gibt es ja auch Musikformen, wie Noise Music oder die Musik konkret beispielsweise, die sich mit diesen asignifikanten Klängen, also mit diesen Störungen, ne, die da ein Interesse für haben, die zum Bestandteil von Musik zu machen. Ja, unterschiedliche Musikformen bilden halt unterschiedliche Verhältnisse zum Geräusch, zum Rauschen, zum Lärm aus.
Aber auch jenseits der kalkulierten Provokation musste sich Musik schon immer mit dem Vorwurf auseinandersetzen, für andere lästiger Lärm zu sein. Auch das Klavier hat eine ganz eigene Krachlegende, wie Kai-Ove Kessler berichtet.
Das Piano spielte eine Sonderrolle rund um das Jahr 1900, weil die industrielle Revolution ja auch dazu führte, dass einige Menschen auch einen höheren Wohlstand hatten. Plötzlich konnten sich Menschen ein Piano leisten, die es vorher nicht konnten.
Klavierpest, Pianoseuche.
Ja, das war damals, man mag es gar nicht mehr glauben, eine Quelle ungeahnten Ärgernisses für viele Menschen, weil auch Wohnungen damals viel schlechter gedämmt waren. Und Klavierspielen, man kennt das, das pflanzt sich unheimlich gut fort durch Wände. Der Klang ist sehr, sehr prägnant. Und es hat viele, viele Menschen damals gestört, dass das Üben der Menschen so ungefiltert an ihre Ohren drang.
Man macht sich keinen Begriff, was es heißt, wenn 14 Pfoten von den ersten Übungen an bis zu den heruntergehackten Wirtshaustänzen dieses Marterinstrument bearbeiten.
Schreiben die Zeitungen im Jahr 1910 über die vielen kleinen Mozarts, die die Privilegierten damals in ihren Sprösslingen entdecken. Aber vor allem ist es doch die Unterschicht, die energisch lärmt.
Klappermohl.
Denn früh entdecken die Ärmeren Rabatz und Radau als effektives Protestmittel gegen die Reicheren.
Hurenkind.
Schon im Mittelalter schallen deftige Beschimpfungen durch die Straßen.
Lästerbalk.
Man flucht, was das Zeug hält.
Trunkenslund. Waffenfurz. Zungenklaffer.
Straßenmusiker stellen sich bevorzugt vor den Häusern der Wohlhabenden auf. Und Kutscher knallen öfter mit den Peitschen, wenn sie durch bessere Wohnviertel rattern.
Arthur Schopenhauer hat gesagt, möchte gar nicht wissen, wie viel schöne und wichtige Gedanken die Peitschen der Kutscher schon aus der Welt geknallt haben.
Und Alfred Döblin bedichtet das Berlin der 1920er Jahre.
Rum, rum, wuchtet vor Aschinger auf dem Alex die Dampframme. Ruller, ruller fahren die elektrischen. Die Züge rummeln vom Bahnhof nach der Janowitzbrücke. Die Lokomotive bläst oben Dampf ab.
Lärm war früh eine Waffe,
meint Kai-Uwe Kessler. Lärm für die psychologische Kriegsführung.
Die römische Armee hat nicht durch die Massen von Legionären und Legionen Angst und Schrecken ausgelöst, sondern auch durch ihr Lautbild. Also wenn eine Legion von mehreren tausend Soldaten aufmarschierte, dann rasselte, dann klingelte es das Cingulum. Das war so ein messingbeschlagener Gürtel. Und die römischen Legionäre schlugen mit ihren Schwertern auch auf ihre Schilde im Gleichtakt, um die Feinde zu verstören und zu verschrecken.
Jede Kriegszeit, jede Gewaltherrschaft hat ihre eigene Kakophonie, sagt auch Jens-Gerrit Papenburg.
Diese bestimmten Stimmen von Goebbels und Hitler bei politischen Veranstaltungen, die sich ein Stück weit überschlagen und schreiend sind, immer wieder und durch eine starke Lautstärke auf so einen Überwältigungsmoment hin abzielen.
Also die hätten alle nicht schreien müssen, denn die Lautsprecheranlagen waren schon erfunden zu dieser Zeit. Die waren seit Mitte der 20er Jahren auf dem Markt. Haben sie getan, weil das der Gewalt und der Unmenschlichkeit ihrer Politik entsprach.
Vielleicht hätte Hitler ohne Lautsprecher gar keinen NS-Staat schaffen können. Aus der natürlichen wird eine technisierte Stimme und der schallverstärkte Sound kann gefährlich sein. Nicht nur ideologisch.
So Klänge, Schalldruck über 120 dB, das sind ja genau solche Lautstärken, die dann wirklich materiellen Schaden im Mittelohr, im Innenohr anrichten können.
Erklärt Jens-Gerrit Papenburg. Denn irgendwann ist klar, Lärm nervt nicht nur, er macht auch krank.
Man weiß nur, dass der Blutdruck steigt, dass es Magengeschwüre geben kann. Mittlerweile sind Forscher soweit, auch in ihren Forschungen, die wissen, dass Lärm eventuell sogar Diabetes, Krebs oder auch Demenz fördern kann oder zumindest ein Auslöser sein kann dafür.
Da lässt sich halt schon beobachten, dass also Lärmschutz spätestens im frühen 20. Jahrhundert zu einem Thema geworden ist. Und in der Gegenwart springt einem das ja sofort ins Auge durch die Noise-Canceling-Kopfhörer.
Dabei geht es bei diesen Kopfhörern längst nicht mehr nur darum, Geräusche zu reduzieren, sondern auch sie zu filtern. Welche Geräusche werden durchgelassen, welche nicht?
Wir haben Augenlider, aber keine Ohrenlider. Und wie sieht das aus, wenn man Noise-Canceling-Kopfhörer hat? Hat man da nicht sozusagen so eine Form von technischem Ohrenlied?
Das ist individualisierter Lärmschutz, meint Papenburg. Allerdings kann das auch bedeuten,
dass man eben halt sagt, der kollektive Klangraum, in dem sich halt viele Menschen bewegen, sei es die Straße einer Großstadt, die ich lang gehe, oder von mir aus eine Shopping-Mall, dass sozusagen der kollektive Klangraum ein Stück weit vertrashed ist. Also, dass der sozusagen ja verloren gegeben wird.
Das heißt, keine Begegnungen mehr mit dem akustisch Unerwarteten. Willkommen in der Ego-Bubble. Ist unsere zukünftige Welt also vielleicht nicht mehr laut, wie sie es doch jahrhundertelang war? Und Frage an den Krachhistoriker Kai-Uwe Kessler, wann war sie denn nun am lautesten?
Man kann sagen, dass durch den Anstieg des Verkehrslärms allgemein, durch Eisenbahnen, vor allen Dingen auch durch den Siegeszug der Düsenflugzeuge mit ihren erheblichen Lautstärken war es vermutlich ab dem Jahr 1950 bis zum Ende der 70er Jahre erheblich lauter als zuvor.
Jede Epoche prägt eine eigene akustische Signatur. Das beweist Kai-Uwe Kessler mit seiner detailreichen Lärmgeschichte. Er lässt uns den dröhnenden Kirchenglocken des Mittelalters lauschen, den rumpelnden Mühlen und den gellenden Schreien der Inquisition. In der Französischen Revolution faucht die Guillotine. In der industriellen Revolution zischen und klopfen die dampfbetriebenen Webstühle. Wir erfahren von skurrilen Ideen früher Anti-Lärmbewegungen, vom Lautsprecherkrieg an der Mauer zwischen DDR und BRD. Und dass auch in den Anfängen des Kinos niemals Stille im Saal herrschte.
Film und Lärm sind untrennbar miteinander verbunden. Das war schon in der Stummfilmzeit so, man glaubt es ja kaum. Es gab ja ein riesiges Arsenal an Lärm- und Tonerzeugern neben dem berühmten Klavier, das im Kinosaal spielte. Es gab also ganze Gerätschaften, die Lärm und Geräusche produziert haben. Es war unheimlich wichtig, schon damals, in den 10er Jahren, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass Film mit Geräuschen orchestriert wurde.
Und was wären heutige Blockbuster ohne bebende Sitze? Überhaupt, Lärm macht natürlich auch Lust.
In der Diskothek, auf dem Jahrmarkt, Kinder schreien, weil sie glücklich sind und ihrem Glück so Ausdruck geben. Also Lautstärke muss nicht schrecklich sein, sondern die kann auch wirklich wohltuend und freudemachend sein.
Wollen wir ihn überhaupt, den großen Antagonisten zum Lärm, die Stille? Vielleicht hat uns nichts besser demonstriert, dass wir Stille gar nicht mehr ertragen können, als vor gut einem halben Jahrhundert John Cage mit seinem Klavierstück 4 Minuten 33 Sekunden.
WDR 5